Radio 1. Die blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu.
Ach, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag.
Yo, Motherfuckers in the house. Ich bin's, Serdar Somuncu, am Sonntag zwischen 16 und 18 Uhr. Heute wieder mit einem Gast, auf den ich mich wie immer sehr freue. Ein ganz besonderer Gast, wie ich finde, weil man ihn kennt, man weiß viel über ihn, das Einschlägige, was man lesen kann, aber eigentlich kennt man ihn doch nicht wirklich. Und ich kenne ihn. Ich kenne eine seiner Seiten, die ich sehr mag und die ich sehr schätze, viele andere Seiten auch. Aber ich will mit ihm heute über diese unterschiedlichen Seiten sprechen.
Das klingt ja voll interessant. Wer ist das?
Das ist Nils Ruf, der gerade sich schon mit ins Gespräch bringt. Hallo Nils, schön, dass du da bist.
Hallo Serdar. Thanks for having me.
Nils Ruf, erkläre ich kurz den Zuhörern, ist ein Hans Dampf Model. In allen Gassen. Model auch, sieht wirklich gut aus, hat einen Vollbart, trägt heute eine Nickelbrille.
Eine Nickelbrille und heute bin ich glatt rasiert mal ausnahmsweise.
Ja, du bist nicht glatt rasiert, dein Bart ist extrem gut gepflegt, wie du mir erzählt hast, lässt du das immer in so einem türkischen Laden irgendwo in Berlin machen?
Nicht bei dem türkischen Laden, das ist so ein englischer Laden.
Englischer Laden, ja. Reden wir gleich drüber. Ich brauche nämlich Tipps von dir. Mit Lederjacke, Jeans und einem Hund dabei. Wie heißt dein Hund, deine Hündin?
Da muss ich jetzt mal ganz kurz hier am... Irgendwo steht es da am Halsband.
Du weißt...
Paula. Ach, ist ein Weibchen. Ein
sehr Berliner Name, finde ich, Paula. Kinder heißen in Berlin Paula, Hunde, alle heißen Paula in Berlin.
Ja, ich habe den Hund deswegen so genannt, dass ich mit den Kindern, mit den Eltern im Prenzlauer Berg mitrufen kann, dass ich mitschwimmen kann.
Sehr gut.
Wenn ich den Hund rufe, kommen immer zwei Hunde und fünf Kinder.
Ah. Nils, wir haben zwei Stunden vor uns, deswegen lass uns nicht chronologisch anfangen, aber lass uns so anfangen, dass die Leute, die dich nicht kennen, ein bisschen was von dir wissen. Wie gesagt,
zwei Stunden.
Du musst in einer halben Stunde zwei weg. Zwei Radiostunden, dann mache ich die restlichen anderthalb Stunden alleine. Du musst ja wahrscheinlich oft weg nach einer halben Stunde. Nils ist ein Hans Dampf in allen Gassen, wie gesagt, ein sehr vielfältiger Mensch. Du hast Sendungen gemacht, Fernsehsendungen, du warst Moderator, du bist Schauspieler auch gewesen, Herzog war eine Serie auf RTL. Du bist immer wieder in den Medien, auch weil du sehr aktiv bist auf Twitter. Hast gerade gehört, ich hatte den Yellow noch drin.
Die Auster des armen Mannes.
Und du bist eine Ideenmaschine und ich muss ganz öffentlich und ehrlich zugeben, die Idee, diese Radiosendung zu machen, kam eigentlich von dir. Nämlich als wir uns vor zwei Jahren mal getroffen haben in Köln und du gesagt hast, hast du nicht Lust, eine Radiosendung zu machen?
Ja, ich hatte
du mich auf den Trichter gebracht sozusagen.
Ich habe ein bisschen deine Karriere verfolgt und dachte, dass es zu diesem Zeitpunkt das Richtige für dich wäre.
Ja.
Und hatte gehört, dass hier ein Spot frei wird. Und ich finde es toll, dass es geklappt hat.
Du hast mich entdeckt. Gibt's irgendwas, was ich...
Gibt's kann irgendwas? Ich das bitte in meinen Wikipedia-Eintrag?
Unbedingt, das schreibe ich schon rein.
Ja?
Ja. Ich schreibe nur noch gesichtet. Dann ist es ja fix, weißt du? Sag mal, gibt's was ich vergessen habe, was ich erzählen müsste, was du noch bist, was du gerne sein würdest?
Ich finde Hans Dampf in allen Gassen, das klingt so unfokussiert, ne? Würdest du mich, so siehst du mich, ja?
Wie siehst du dich? Was würdest du sagen?
Ja.
Bist du Künstler?
Künstler, genau.
Eigentlich, ja, ne?
Künstler und Produzent. Was Freies und dann was wahnsinnig Kapitalistisches.
Künstler bist du wirklich, weil ich finde zum Beispiel, es gibt einen sehr witzigen Umstand, den muss ich den Zuhörern auch erklären. Ich habe einen Instagram-Account und der Einzige, dem ich folge, bist du.
Das ist wirklich lustig, auf Twitter ist es auch so, oder?
Ich glaube, auf Twitter bist du einer der wenigen, ich habe 10 nur. Das heißt, ich erlebe die Instagram-Welt nur durch deine Brille. Das ist eine sehr interessante, weil ich finde, sie ist sehr künstlerisch auch. Du bist Fotograf auch, finde ich, oder? Siehst du dich
nicht so? Ich muss wirklich sagen, von allen Dingen macht mir das fast am meisten Spaß. Ich finde es aber auch wahnsinnig schwierig. Also man hat jeder mit einem Handy hat ja jetzt eine Kamera und ist ja dein Konkurrent quasi. Und Leute machen wahnsinnig viele tolle Fotos, die man gern selbst gemacht hätte. Und sich darüber auszudrücken, also zum Beispiel sich sarkastisch oder ironisch auszudrücken, ist gar nicht so einfach. Also ich bin großer Bewunderer von Martin Paar, dem Fotografen. Der wird auch der Harald Schmidt der Fotografie genannt, natürlich nur in Deutschland. Im Rest der Welt nennt sie ihn den David Letterman der Fotografie. macht wirklich wahnsinnig lustige Fotos. Und es ist schwierig, ein Foto zu machen, zum Beispiel sagen wir mal, von einer dicken Frau, die ein T-Shirt anhat, auf dem draufsteht, I can and I will. Mhm. Ohne dass man sie dabei persönlich herabwürdigt. Ne? Mhm. Also, dass es also ein freshes, lustiges Foto ist, ein popkultureller Kommentar, aber nicht gleich halt so turbofies, ne? Also ein dickes Kind mit einem Ketchup-Flag oder so, ja. Das kann okay sein, das Foto, das kann aber auch einfach nur schlichtweg gemein sein. Ne?
Aber die Bilder, die du machst, haben immer diese Ironie, finde ich. Und sie haben, das macht ja auch trotz des Handy-Zeitalters was aus, sie haben einen sehr eigenen Blick. Du hast ja auch eine Ausstellung mal gehabt mit diesen Zahnspangen.
Genau. Video, ne? Dafür wollte ich dich eigentlich auch nochmal fotografieren. Du hast ja wirklich auch tolle Zähne.
Das haben wir nicht geschafft. Ich habe krumme Zähne, deswegen habe ich mich wahrscheinlich auch ein bisschen geschämt.
Nee, aber die sind weiß und groß und kräftig und echt.
Aber das heißt also, die Fotografie ist so ein Hobby eher von dir. Du bist also, um es jetzt zusammenzufassen, ich will da auch nicht lange drauf rumreiten, du bist eine Mischung eigentlich aus vielen Dingen. Ne? Also du bist jemand, der aus dem Fernsehbusiness kommt, du hast studiert, Journalistik oder irgendwie Politologie?
Ich habe mein Volontariat gemacht, aber im Großen und Ganzen habe ich hauptsächlich die Dinge gemacht. Ich hatte Lust, Fernsehen zu machen. Ich habe früher ferngesehen und habe gedacht, dass das verfehlt. Ich fand es so betulich und schon als Kind. Und dann habe ich Harald Schmidt das erste Mal gesehen und der hat Matz abgemacht, das war so eine Show, da wurden Ausschnitte gezeigt aus Sendungen, die demnächst in der ARD laufen. Und
das war der Nachfolger von Montagsmalern auf ARD, ne?
War das der gleiche Sendeplatz?
Ich glaube, das kam Sendeplatz, Montagsmaler kam ja dienstags, soweit ich mich erinnern kann. Eine Zeit lang sogar, 20:15
Uhr. Ist das bescheuert, wenn Montagsmaler Dienstag kommt?
Blaue Stunde, nur eine Stunde, zwei Stunden, weiß man auch nicht. Aber ich glaube, das kam dann irgendwann im ersten Matz ab, war das.
Genau, und da hat er quasi Ausschnitte aus Tatörtlichkeiten, Lindenstraßenfolge und so weiter gezeigt, die demnächst laufen. Es war quasi so eine PR-Nummer und dann mussten prominente Gäste raten, was das denn jetzt ist. Ne? Du siehst also irgendeine kleine Szene und bei Mutter Weimar weißt du dann, das ist die Lindenstraße.
Und das fandst du betulich?
Nee, das fand ich gut. Das war eben nach dem ganzen Betulichen ganz lustig. Und dann haben Leute auch was falsch geraten. Ja? Haben gesagt, das ist Lindenstraße. Und es war halt, keine Ahnung, was noch bei der ARD läuft. Tatort. Das sind zwei Dinge, die ich kenne. Und dann hat er gesagt, das war falsch. Kriegst trotzdem einen Punkt.
Ah, okay.
Und das war wirklich eine Initialisierung. Da habe ich gedacht, wow, das ist so lustig. Jemand sagt was Falsches und der kriegt trotzdem einen Punkt. Das will ich auch machen.
Das ist ja ein bisschen die Idee, die du dann ja auch ausgebaut hast und die ein bisschen zu deinem Markenzeichen geworden ist. Das Überraschende, manche sagen das Provozierende, das, was gegen den Strich eher ist und das, was man nicht erwartet. Und lass uns darüber nachher intensiver reden.
Sehr gerne.
Ich habe so viele Fragen, das glaubst du gar nicht. Ich freue mich da drauf, weil ich habe Bock, das von dir zu erfahren. Und ich glaube, auch die Zuhörer haben Bock darauf. Nils Ruf ist bei mir in der Sendung, in der Blauen Stunde. Ich habe deine Musikliste relativ spät bekommen und das muss ich auch erzählen, das war sehr lustig. Und weil wir beide uns ja gut kennen, weiß ich, dass du bist zwar ein sehr, wie soll ich sagen, zuverlässiger Mensch, was die Inhalte angeht, aber so das Organisatorische drumherum ist manchmal schwer, oder?
Die Deadlines sind für mich immer aus Gummi.
Deswegen habe ich, obwohl wir uns normalerweise hier immer um 15 Uhr treffen, dir gesagt, komm bitte um 1. Und
ich bin wirklich um 13 Uhr gekommen.
Du bist heute zum ersten Mal pünktlich. Und die Musikliste sollte Montag kommen und als ich am Donnerstag nicht da war, habe ich gedacht, jetzt mache ich eine fiktive Nils Ruf Musikliste und das Krasse ist,
ja,
und
wir haben uns totgelacht. Gestimmt hat, ja.
Wir haben uns totgelacht, als du mir dann am Donnerstag deine Liste geschickt hast, stimmte sie zu 90% überein mit der, die ich erfunden habe. Deswegen kommen wir zum ersten Titel. Es ist nämlich ein Titel, von dem du mir erzählt hast, als wir uns getroffen haben in Köln. Rick Ross, Hustlin'.
Super, das beatboxen wir gleich auch noch,
oder? Das beatboxen wir gleich. Wir hören es uns jetzt erstmal im Original an und nachher dann im originaleren Original. Nils Ruf mit mir in der Blauen Stunde.
Rosé! Every day I'm
hustlin'. Rick Ross, Hustlin'. Ein Wunsch von Nils Ruf, meinem Studiogast heute in der Blauen Stunde. Wir wollten das beatboxen, ne? Was hast du dabei?
Du warst doch in meinem kleinen Podcast.
Ja,
und dann wollten wir es ein bisschen beatboxen, aber mir ist nach einer Sekunde der Text entfallen.
Ja.
Wir wollten aber nicht hustlen, sondern wir wollten Nine Piece. Wo er über seine Knarre rappt.
Was ist das Tempo ungefähr?
I'm smoking dope. I'm on my cell phone. I'm selling dope.
Was ist das?
Straight out the iPhone.
I'm smoking
I'm smoking dope. I'm on my cell phone. I'm selling dope. Straight off the iPhone. He
want a coat. He talking nine zones. He want a tote. I bought a my mode.
Peace.
Straight eight balls. MG, bitch, I got eight balls.
You got meine Lieblingszeile ist ja shoeboxes, no shoes in them. In a two-seater, me and two women.
Nils, pass auf, lass uns mal einen kleinen Schritt zurück noch gehen, bevor wir dahin kommen, weil das finde ich ist auch eine super coole Geschichte.
Schritt zurück ist mein Ding.
Schritt zurück, wo stehen wir gerade in der Fernsehunterhaltung? Bist du zufrieden? Bist du mit deiner Position in der Fernsehunterhaltung zufrieden? Wie könnte es besser sein?
Also wenn man sich das Fernsehen so anguckt von heute, ist man natürlich teilweise ganz zufrieden, dass man damit nichts zu tun hat, ne? Falls du das so meinst.
Findest du es immer noch unbedarft oder wie hast du es eben genannt? Betulich?
Betulich, trutschig ein bisschen. Ne? Guckst du in letzter Zeit viel fern, mal so no, unter uns?
Gar nicht.
Ich bin gar nicht mehr. Also ich hatte noch einen Fernseher, auf dem ich ab und zu geglotzt habe. Der war so mit DVB-T, jetzt ist das ja abgestellt. Jetzt ist der einfach tot.
Hat das was mit dem Unterhaltungsbegriff zu tun? Versteht man in Deutschland Unterhaltung nicht? Oder was ist Unterhaltung?
Ich glaube, man hat das ein ähnliches Problem wie im Formatradio, wo man so lange irgendwie die gleichen Hits gespielt hat und damit irgendwie sich auch ein Publikum rangezüchtet hat, das jetzt eben Helene Fischer hören will und für progressivere Sachen irgendwie nicht mehr empfänglich ist. Und das ist im Fernsehen, glaube ich, auch so, dass man auf der einen Seite die Älteren hat, die eben diesen ganzen Quatsch gucken wollen mit Helene Fischer und Tatort und bla bla bla. Und dann hat man die anderen, die gucken sich vielleicht noch Zirkus Halligalli oder sowas an. Und sind da vielleicht, die haben ja, Zirkus Halligalli ist ja eine gute Mischung aus Neuinterpretation englischer, amerikanischer Sachen und auch eigener Ideen, muss man ja auch lassen. Aber sonst läuft da ja nicht viel. Und dann, allein wenn du Netflix abonniert hast, ist es ja kaum zu schaffen, das alles zu gucken. Ja. Dann kommt noch Amazon Prime, ja, also das dafür, dass dein Paket morgen schon morgen da ist, kriegst du oben, zahlst du 5 Euro im Monat plus 150 Fernsehserien dazu, ja.
Ist es denn
das
dein
ist, ja zu schaffen.
Ist dein Begriff von Unterhaltung, ist der konträr zu dem, was in Deutschland Unterhaltung ist? Also wünschst du dir, dass es brutaler ist, dass es direkter ist? Ist es dir zu brav? Also ich habe das Gefühl, du stehst mit der Unterhaltung in Deutschland auf Kriegsfuß, weil du eine andere Philosophie hast. Weil wenn ich mir, um den Schritt jetzt tatsächlich nochmal zurückzugehen, angucke, was du gemacht hast mit Kamikaze auf Viva vor, wie lange ist es her, 20 Jahren bald?
120 Jahre.
Dann ist das ja,
vor 20 Jahren war ich ja noch, da war ich ja noch gar nicht, da war ich ja noch in der Schule.
Ja gut, aber sag mal 10 Jahre, das war ja visionär und das ist ja bis heute noch nicht angekommen, dass diese Art von Humor oder Umgangs, die in der Öffentlichkeit akzeptiert wird, sondern das galt als schmutzig, das war total verrückt drüber, die Leute haben es gar nicht verstanden, diskriminierend, intolerant. Also wie ist deine Haltung dazu? Denkst du, es dauert noch? Bist du ein Pionier, ein verkannter Pionier? Wirst du in 20 Jahren entdeckt werden? Und die Leute werden sagen, ey, wir müssen dem Denkmal bauen, weil eigentlich hat er genau verstanden, wie es geht?
Also das ist ja, was du jetzt sagst, sind interessante Gedanken, wenn man in so einer Verwertungslogik denkt. Ne? Mir kann es ja eigentlich egal sein, ob irgendjemand ein Denkmal baut oder auf mein Grab pisst. Ne? Oder das Massengrab, von dem ich ein Teil bin.
Ist das so eine Wunschfantasie Mozart von dir?
I'm hard right now.
Ja.
Wenn man jetzt so ein bisschen aus der Kohl-Ära kommt wie ich, ne? Was man sich nicht gerne eigentlich ans Rewerk heftet, aber was ja ein bisschen so ist. Und man hätte jetzt eine Band gegründet, dann würde man ja nicht wollen, dass Kohl und seine Clique diese Band cool gefunden hätten, ne? Sondern die hätten die Scheiße finden sollen, die hätten entsetzt sein sollen. Und so eine Fernsehsendung wollte ich auch machen.
Widerstand gegen Mainstream-Leistung.
Ja, und das ist natürlich auch in so einem trutschigen Ding wie in Deutschland, wo es jetzt nicht so wahnsinnig abging, auch nicht so schwer. Es gab Harald Schmidt, dann gab es Stefan Raab, der hat schon eine Menge von den Sachen gemacht, die ich auch schon machen wollte.
Was war mit Ekel Alfred noch weiter vorher?
Ja, stimmt. Nein, ich will hier mit keinem Wort sagen, dass es keine guten Sachen gab. Ja, Ekel Alfred vielleicht gepaart mit Monaco Franze. Könnte,
also es gab schon
könnte
Sachen
ich schon sein.
Es gab schon Sachen, aber die fanden off record statt oder waren so.
Kennst Avantgarde, du den Film, ne? Von Harpe Kerkeling, Kein Pardon?
Ja, den kenne ich.
Und da gibt es doch diesen Moderator, ne? Heinz Schenk.
Ja,
ne?
Ja.
Lustige Glückshase, ich kann gar nicht.
Der so ausrastet irgendwann.
Ja, auch, der, ne? Immer Backstage ausrastet, vorne rum nett ist. Und ich wollte es umgekehrt machen.
Mhm.
Ich habe gedacht, jeder denkt doch sowieso, dass Moderatoren, die immer sagen, hallo, guten Abend und schön, dass Sie da sind, sobald das Rotlicht aus ist, ausfällig werden, sich Nutten bestellen, Kokain, bla, ja.
Ja.
Das ist so eine Vorstellung seit den 80ern, wie es im Showbusiness abläuft.
Ja.
Und ich habe gedacht, es wäre doch viel lustiger, wenn so, den Typen vorne zu sehen.
Ja.
Ne? Also ich hatte immer einen Softspot für Arschlöcher.
Hm. Gehen wir aber, also ich krieg dich nicht in die Fernsehrichtung, merke ich, weil vielleicht ist das auch zu diffus. Gehen wir in die Kunstrichtung. Ist für dich gute Kunst Kunst, die die Realität abbildet oder die die Realität verzerrt?
Ich glaube, die die Realität kommentiert.
Auch.
Ne? Okay. Also die einen Kommentar vielleicht ein bisschen subtiler dabei hat oder eben, wenn es subtil nicht geht, dann eben in die Fresse.
Ist Fernsehen Kunst für dich?
Bist du, natürlich ist es irgendwo Kunst, ne? Also es sind verschiedene Künste. Es kann auch eine Kunst sein, eine Show zu machen, die nicht scheiße ist und trotzdem alle erreicht.
Aber was du erzählst, ist ja, dass du jemanden spielst. Also du hast ja ein Rollenverständnis. Wenn du sagst Heinz Schenk, diese Figur, dann gehst du von einer Rolle, von einer Figur aus. Du bist nicht Nils Ruf, der moderiert, sondern genau. Nils Ruf spielt einen Nils Ruf, der moderiert.
Genau. So wie der gerne wäre. Ja, so wie der gerne als Fernsehmoderator wäre.
Und das ist ja eine Kunstfigur. Und da bist du ja als Künstler tätig. Und die Frage, die ich mir stelle, auf der Suche nach deiner Motivation ist, von welchem Fixpunkt aus gehst du, wenn du das machst? Wer bist du, also am Anfang, und zu wem veränderst du dich, warum?
Mhm.
Na, also die Kritik könnte ja sein, mir ist das Fernsehen zu betulich, ich will eine Kunstfigur schaffen, die das komplett auf den Kopf stellt. Harald Schmidt sagt, falsche Antwort, kriegst doch einen Punkt.
Ja,
oder
hat mir gefallen.
Ein Moderator freut sich nicht über seine Gäste, sondern er hasst sie eigentlich.
Er hasst sie einfach.
Oder
er zerbricht deren CD vor deren Augen.
Oder gehen wir einen Schritt weiter. In einem öffentlichen Medium wie Twitter, wo Leute alle ihre Hosen runterlassen, beschwert man sich darüber, dass du denen noch die Hose runterziehst. Also du gehst diesen Schritt weiter und erreichst eigentlich durch die Verzerrung der Realität einen größtmöglichen Effekt. Kann man das so ungefähr sagen?
Das finde ich klang jetzt super.
Ja?
Ja.
Dann hören wir direkt Musik, wenn wir gerade auf einem Nenner sind.
Das druck ich mir aus.
Kendrick Lamar ist im Moment sehr Mainstream. Oh. Dafür, dass
ich finde, das ist ein Wahnsinnstalent, oder?
Ja. Alle mögen singen, Kendrick Lamar, rappen. Ich mag ihn gar nicht.
Komisch, nee. Hast du Swimmingpools da?
Swimmingpools, genau, extra für
ich
dich.
Ich finde es ein Wahnsinnsong. Es geht darum, dass Swimmingpools voller Alkohol and you dive in them.
Aber du hörst halt die Texte auch, ne? Das merke ich auch bei Rick Ross. Ich höre die Texte auch, aber dich machen die Texte erst an und dann die Musik, oder?
Ja, das Zusammenspiel. Dir sind Texte so egal? Dir?
Nein, sind sie nicht, aber irgendwie, ich bin eher bei der Musik und dann kommt der Text.
Also und das ist, weil du Südeuropäer bist, du funktionierst über die Hüften, mich kriegst du halt nur über den Kopf.
Ihr Nazis, ne? Braucht immer Texte.
Wo sind die Texte?
Hören wir mal, Swimmingpools von Kendrick Lamar, hier mit Nils Ruf in meiner Sendung.
Radio 1, die blaue Stunde mit Serdar Somuncu.
Ich habe ja gerne Gäste bei mir in der Show und der Gast, den ich heute habe, der raschelt schon mit seinem Gastgeschenk. Ich glaube, du darfst nicht zu lang machen.
Ich habe uns Teilchen mitgebracht.
Das ist sehr, sehr lieb.
Ist doch Sonntag.
Ich hätte nicht erwartet, dass wir so lieb miteinander umgehen. Aber wir mögen uns. Ist doch Sonntag.
Ja, wir mögen uns, wir müssen auch nicht mehr so tun. Vielleicht sind wir sowas wie Bronemies.
Bronemies ist gut.
Ja, oder?
Nils Ruf ist mein Bronemie hier im Studio mit mir am Sonntag. Hallo. In der blauen Stunde. Und Nils, lass uns direkt ans Eingemachte gehen. Boah, das ist ja wohl super geil.
Typisch deutsches Gebäck.
Donuts mit so bunten Streuseln drauf.
Ja.
Da, gib mal her, das essen wir direkt. Man soll ja im Radio nicht essen.
Aber wir sind ja beide so ein bisschen wie Homer, ne?
Mm.
Und was liebt...
Das habe ich selber gebacken. Sehr lecker. Nils, lass uns ans Eingemachte gehen. Mhm. Du hast einen sehr schlechten Ruf.
Was?
Wenn man über dich spricht, da verhustest du dich sofort. Da scheint man diese beiden Ebenen, über die wir vor der Pause gesprochen haben, nicht auseinanderzuhalten, vielleicht absichtlich nicht auseinanderhalten zu wollen, oder man verwechselt sie gerne. Du wirst zum Stellvertreter des schlechten Geschmacks. Wie kommt das? Möchtest du das? Ärgert dich das?
Meinst du schlechter Geschmack im Sinne von, ich hänge mir Kitschbilder ins Gästeklo? Oder?
Nein, die Standardbeispiele sind ja, Roger Cicero stirbt, du postest, habe noch 2 Karten zum halben Preis für ein Roger Cicero-Konzert abzugeben. Wird von vielen als pietätlos empfunden. Deine Erklärung wiederum wird gar nicht wahrgenommen, wenn du sagst, hey, wir sind hier in einem öffentlichen Raum. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie hirnlos das ist, seine Anteilnahme über Twitter zu äußern?
Das war ein bisschen schwach von mir, überhaupt was dazu zu sagen, finde ich.
Dich zu erklären, fandst du, dass du im Nachhinein dich erklärt hast?
Mache ich wahrscheinlich im Grunde einfach zu wenig, aber eigentlich bereue ich jedes Mal, wo ich es gemacht habe.
Warum machst du es dann?
Manchmal, man ist ja auch, ich bin ja auch ein Mensch, man ist ja auch schon wieder in der dritten Person. Ich bin ja auch ein Mensch und dann.
Ein Nils Ruf ist ja auch nur ein Mensch.
Ein Nils Ruf, weißt du? Man kann sich das von außen nicht vorstellen, dieses glitzernde, schillernde, schöne Stück Mensch, aber dass der auch Gefühle innen drin hat unter dieser shiny, glossy Oberfläche.
Warum machst du das? Antworte mir auf die Frage.
Schwacher Moment, ne? Wo man dann kriegt man 150.000 böse Nachrichten, die ihm alle den Tod wünschen. Und die Gala schreibt dann so widerlich. Jetzt hat er das getwittert. Und dann denkt man ganz kurz, vielleicht soll ich das erklären.
Ich sag dir mal, ich sage jetzt mal ganz klischeehaft meine Wahrnehmung, die böse Wahrnehmung und die ich habe, wenn ich mich nochmal in deine Nähe bringe und weiß, wie du bist. Ne? Das Erste, was man denkt, ist, der will Aufmerksamkeit. Der merkt innerlich, hey, das ist ein Strang, da könnte ich draufgehen.
Darf ich da
geh direkt rein.
Ich hack direkt da rein. Super. Ich schlitter da mal rein so ein bisschen. Ich würde ja dir eine Nachricht schreiben oder ich würde es in mein Tagebuch schreiben, wenn ich keine Aufmerksamkeit wollen würde. Ich würde nicht auf Twitter gehen. Ne? Mhm. Also jeder, der ein Plakat hochhält, jeder, der eine pinkfarbene Sonnenbrille trägt oder ein neonfarbenes Shirt, will in irgendeiner Form Aufmerksamkeit. Die Frage ist natürlich, wie viel?
Und dann gibt's noch eine Frage. Was unterscheidet die Aufmerksamkeit, die du möchtest, von der, die Jan Böhmermann will, wenn er was Ähnliches tut, nur auf einem politisch viel korrekteren Niveau?
Fandst du jetzt das Gedicht von Jan Böhmermann so wahnsinnig politisch korrekt? Wollen wir es uns nochmal aufrufen, ganz kurz?
Das Gedicht? Nein. Es geht nicht um das Gedicht. Es geht um die Frage, warum wird es bei dir gewertet als Affront? Und der will ja nur Aufmerksamkeit, der hat eine verkorkste Karriere, jetzt tut er alles, um nochmal in die Medien zu kommen. Und ein qualitativ sehr ähnlicher Vorgang, wo man denselben Vorwurf machen könnte wie Jan Böhmermann hat schlechte Quoten, der will einfach mit einem Gedicht nur provozieren, um in die Presse zu kommen, wird gefeiert. Also ist das für dich ungerecht? Verstehst du das? Sagst du, okay, ich habe eh die Arschkarte gezogen oder sagst du, ich weiß nicht, woran es liegt?
Ach so, ich mache mir leider gar nicht so viel Gedanken darüber.
Vielleicht zu wenig?
Warum? Ich glaube, was Jan Böhmermann bedient, ist so ein gymnasiales Neon-Magazin-Publikum ein bisschen, ne? Wo es vielleicht Menschen, die sich auch vielleicht ein bisschen intellektueller fühlen, als sie sind, wenn sie seine Sendung geguckt haben.
Und wen bedienst du?
Das müssen ja andere entscheiden. Ich entscheide über Jan Böhmermann und so weiter und die müssen das dann über mich machen.
Oder bedienst du niemanden in dem Moment? Also du gehst ja auf Twitter, weil du weißt, ich habe Follower.
Ich mache ein bisschen, was ich will, ehrlich gesagt. Ah, okay. Also muss ich wirklich sagen.
Du bist impulsiv, du sagst einfach, hey. Also
du hast Aufmerksamkeit gesagt und das abzustreiten wäre Blödsinn. Ich würde es nicht auf Twitter schreiben, wenn ich nicht Aufmerksamkeit wollen würde dafür. Das bedeutet nicht, dass ich 500.000 Morddrohungen möchte.
Ist dir das unangenehm, die Reaktion dann?
Beim ersten Mal hatte ich abends Angst, aus dem Haus zu gehen. Inzwischen ist es mir scheißegal.
Ja, aber du machst es dann wieder. Also wie hieß der Türke, der gestorben ist, der sich umgebracht hat?
Serdar
Somuncu.
Ja.
Es ist mir egal.
Der hat sich umgebracht.
Und da hast du das nochmal gemacht und obwohl du wusstest, das kann jetzt irgendwie nach
hinten losgehen. Ach so, nee, das war was anderes. Da habe ich, ich bin jetzt quasi so ein bisschen auf der Watchlist der Trash-Medien, ne? Gala, Stern.de, solche Sachen. Und wenn ich was Neues mache, dann gucken die eben, ob das irgendwie verwertbar ist. Und dann kann man einfach den ersten Skandal herausholen und sagen, der Typ, der sich so schlimm über den Tod von Roger Cicero lustig gemacht hat, der äußert sich jetzt auch despektierlich über den Selbstmord von XY.
Ich habe eine Lösung. Ich glaube, du bist ein Aktionskünstler. Also für mich bist du jemand, der auf einer Stufe steht mit Schlingensief, mit Jonathan Mese, weil du machst eigentlich eine Aktion auf einer ganz anderen Metaebene, in dem Bewusstsein, dass sie missverstanden werden kann, um die Reaktion eigentlich zu haben. Also das, was du machst, sagst du,
ist impulsiv. Ich mag ein bisschen die Reaktion. Ich mag etwas sagen und gucken, was jemand darauf antwortet.
Und meistens entlarvst du damit ja auch was. Und die Reaktion ist ja eigentlich viel heftiger als das, was du machst.
Ja, na klar. Also, es ist natürlich schon ein bisschen.
Das ist so geil, du sagst irgendwie, machst einen Witz über diesen Selbstmordattentäter und die Leute drohen dir aber
tot.
Ja, so, wo du denkst so, sag mal, was sind das für Standards, was
das ist pietätlos. Du, deine ganze Familie soll in die eigene Scheiße ertrinken. Du
sollst in der Hölle brennen, die will ich in den Hals abschneiden. So ein viel schlimmeres
Meine ganze Volk. Familie soll in die eigene Scheiße ertrinken. Nicht, dass ich das denen auch schon aber mal gewünscht ernst. Hätte, aber ich gehöre dazu.
Aber die meinen es halt ernst. Und nicht so impulsiv, ich mache jetzt mal eine Nils-Ruf-Provokation, sondern da geht's richtig
die um. Die Frage ist, woher kommt das? Ist das so ein Quartal, eine Quartalsladung Frust, die dir einfach ablassen, die einen Blitzableiter braucht?
Das bist du, ne?
Wahrscheinlich, oder? Ich krieg eine Menge Scheiße ab, ne?
Die ziehst du aber auch an. Also du willst
ja
auch.
Ja, ja. Ja.
Wenn du jetzt, geh mal.
Wie es ist ja immer so, man denkt, man will es und dann kleine Nüsse in deinem Gesicht.
Und dann denkst du, stinkt aber doch.
Stinkt doch ein bisschen. Ja, hast du recht, stinkt doch. Ne? Wenn man mich jetzt googelt, dann, es gab ja sogar schon Artikel, so Deutschlands meist gehasster Mann.
Ja. Ist das ein Titel, mit dem du zufrieden bist?
Ich stelle mir das dann immer vor, wir haben das Dritte Reich und ich bin Deutschlands meist gehasster Mann, also der größte Held danach.
Du bist Dissident, du leistest Widerstand.
Ich bin Dissident, ganz genau.
Um die Fernsehsache damit zu verbinden, ich finde am gelungensten ist deine Position, diese Aktionskunst, die Aktionskunst, die du machst eigentlich dann, wenn sie kollidiert mit dem Mainstream. Also nicht im Internet, wo ja sehr viel auch Nerds rumlaufen und wo es fast schon untergeht, sondern
wenn du dann, viele auch verstehen.
Wenn du dann im Abendprogramm auf RTL bist und bei Let's Dance irgendwie dich komplett verweigerst und die Leute sagen, hey, was ist das denn?
Wie meinst
denn?
Du, dass du komplett verweigern? Ich hab wirklich...
Dann fangen plötzlich Leute an, die sonst RTL hassen, dich anzugreifen, weil du nicht erfüllst, was RTL von dir will. Die müssten dich eigentlich feiern.
Ich bin übrigens auch der Einzige, der jemals da mitgemacht hat und währenddessen immer dicker wurde. Die alle erzählen doch mal, wie sie ich hatte den besten Körper meines Lebens. Ich wurde immer dicker. Wusstest du übrigens, dass Let's Dance die beste Quote ever hatte?
Natürlich.
Als ich mich mit der Jury gestritten hatte.
Ist doch logisch, ist doch klar.
Ich dachte, das ist eine Tanzshow.
Ja. Ja.
Ich habe mich kurz gefreut, weil ich für so eine tolle Quote gesorgt habe. Das geht mir nicht immer so. Es ging mir nicht immer so in meiner großartigen Karriere. Aber ich war auch kurz enttäuscht, weil ich war wegen des Tanzens.
Du bist dann gekickt worden auch, ne? Irgendwann, oder?
Wichtig ist, du musst ja immer weitergewählt werden, ne? Ich bin ich finde es wichtig, dass man nicht in der ersten Show rausfliegt. Der Punkt ist aber auch, du kriegst auch nicht mehr Gage, wenn du jetzt ewig dabei bleibst. Und du musst, also donnerstags ist die Probe, 8 Stunden. Samstags ist die Show, noch eine Probe und dann eine 4,5-stündige Live-Show.
Gott im Himmel.
Sonntags hast du frei und ab Montag hast du schon wieder 10 Stunden Tanztraining am Tag.
Lass das verarbeiten. Farid Bang, dein Weg. Okay?
Nicht dein Weg, Lutsch müssen wir hören.
Lutsch haben wir leider nicht.
Echt
wir
nicht?
Haben nur, nee, leider nicht. Oh, wir haben aber deinen Weg.
Dein Weg.
Nils ruft bei mir eine Sendung hier, Blaue Stunde, Sonntag.
Das habe ich mir nicht gewünscht.
Hat er sich nicht gewünscht, kommt trotzdem. Das ist das, was wir an Widerstand dir gegenüber leisten. Nils Ruf ist bei mir zu Gast.
That's right.
Sonntag 16 bis 18 Uhr. Wir haben schon viel besprochen, aber wir haben noch viel zu besprechen. Mhm. Eben waren wir beim Fernsehen, eben waren wir bei deinem Selbstverständnis als Aktionskünstler, was ich dir so ein bisschen untergejubelt habe.
Ich habe es mir auch gleich angezogen, den Schuh.
Und jetzt will ich mal auf unsere Unterschiede kommen. Du bist Deutscher, ich bin Türke.
Wer von uns beiden kommt immer pünktlich?
Wer kommt immer pünktlich? Ich natürlich. Nein, du.
Glaubt ja doch niemand. Aber doch du.
Hat etwas, du sagst, du bist ein Kind der Kohl-Generation. Sind deine Eltern...
Ekelhafte Überschrift.
Sind deine Eltern...
Ich bin ein Kohl-Kind.
Sind deine Eltern Nachkriegsgeneration?
Nee, Vorkriegsgeneration.
Nee, ehrlich?
Wie alt sollen die denn sein?
Also was sind deine Eltern für Leute? Darf ich dich das fragen? Sind das bürgerliche Leute? Kommst du aus einem guten Haus?
Ja, also schon ein bisschen broken home. Ich habe meine Eltern zum Beispiel noch nie in einem Zimmer gesehen. Meine Eltern haben sich geschieden, da war ich sehr, sehr jung. Und meine Mutter weigert sich in einem Raum mit meinem Vater aufzuhalten.
Boah, echt? Das
ist ja krass. Ja, meine Mutter ist da ist auch sehr dickköpfig, muss man sagen.
Hast du Geschwister?
Ja, ich hab zwei ältere Brüder. Und
du bist der Jüngste?
Ich bin der Jüngste, ja. Vor mir wurde noch, ich sag das immer so ganz nett bei Dates, ne? Damit ich leben konnte, musste eine Frau sterben. Meine Mutter hat nämlich ein drittes Kind bekommen, hat meine beiden Brüder, dann ein drittes Kind, 3 Jahre vor mir, das war ein Mädchen. Die ist aber bei der Geburt gestorben. Und dann musste sie, dann war eigentlich die Ehe auch schon vorbei, soweit ich das verstanden habe.
Also hat deine Mutter euch allein erzogen?
Und dann musste sie aber unbedingt noch ein Kind bekommen, um das Verstorbene quasi auszuputzen. Ja. Und das war dann ich.
Also du bist du ein Platzhalter gewesen?
Ja, eigentlich war das Mädchen, das gestorben ist, ja der Platzhalter, wenn man das so sagen möchte, ne? Wenn man so über Menschen sprechen möchte, was mir fernliegt.
Aber du beschreibst das so, als wärst du dir vorgekommen wie ein Ersatz für etwas.
Ja, ist es ja auch, oder?
Weiß ich nicht.
Das finde ich eigentlich eine gute Überschrift für mein Leben, ein Ersatz. Und
ist das eine,
hier, um was zu ersetzen.
Ist das eine Kraftzelle? Also ist das etwas, was dich antreibt auch, wenn du sagst, ich bin immer ein bisschen Underdog gewesen und musste kämpfen für eine Lebens- und eine Daseinsberechtigung?
Es klingt jetzt ganz gut, aber in Wahrheit war es so, dass meine Mutter zu Anfang eigentlich eher überbeschützend war, weil ihr war ja ein Kind gestorben und jetzt war eins da und dann kriegst du ja quasi die Liebe, die das andere Kind nicht bekommen konnte, kriegst du dann ja auch nochmal übergegossen, ne? Also es ist ein bisschen protective halt.
Zu viel? Ne?
Ich glaube zu Anfang schon.
Mhm.
Ja.
Und wie habt ihr das ins Gleichgewicht bekommen?
Dann war die Scheidung und dann hatte sie nicht mehr so viel Zeit dafür.
Okay, das heißt, du bist relativ früh schon ohne Vater aufgewachsen.
Ja, ja.
Ist das so der Grund, weshalb du auch ein bisschen Reibung mit Autoritäten suchst?
Kann gut sein. Also ich
erforschst du sowas? Also denkst du über sowas überhaupt nach oder ist es egal auch?
So Introspektion, ne?
Mhm.
Ich habe eine Theorie für all diese vaterlosen Jungs draußen. Habe ich mal gelesen und die glaube ich auch, dass Jungs, die ohne Vater aufwachsen, sich eine Ersatzvaterfigur zusammenmändeln. Und zwar eben der Sänger der Heavy-Metal-Band.
Das Business bei dir vielleicht.
Der Rapper, ja genau, vielleicht Gordon Gekko oder
Lambi,
die Superman. Jury. Lambi war für mich natürlich auch mein ganzes Leben lang immer ein männliches Vorbild, weil er Dieter Bohlen.
Aber verkörpern die das partiell? Also wenn wir das jetzt mal... Das
war ein Witz.
Habe ich schon überhört.
Nein, aber ich wollte ganz kurz noch mal zu Ende führen, den Gedanken, dass sich Jungs, die kein alltägliches männliches Vorbild haben, in Form eines Vaters, der anwesend ist, sich dann eben etwas zusammenmändeln, eben, ne? Superman und so weiter, und dann glauben, das sein zu müssen. Ne? Mhm. Dass Männlichkeit eben Stärke ist, überdimensionierte Omnipotenz und so weiter und so fort. Ja? Eine Mischung aus Superman, Pornostar und Rapper. Und das setzt sie natürlich unter Druck und macht die auch ein bisschen schwierig. Ne?
Hast du dich gesehnt nach einem Vater? War das ein Problem?
Ja, schon. Also na klar, es ist ein komisches Gefühl, weil du auf der einen Seite natürlich eine Mutter hast, die sich bemüht, und vor ihr auch verbergen willst, dass du was anderes vermisst. Ne? Das fühlt sich an wie Fremdgehen.
Mhm.
Ne? Sodass du dich früh an diesen Gedanken und dieses Gefühl gewöhnst und später nicht so Probleme damit hast.
Hast du denn unter der Scheidung deiner Eltern gelitten? Wahrscheinlich sehr. Wie alt warst du da?
4.
Oh.
Mhm. Kriegt man das ja nicht wirklich mit.
Ja, aber man lernt es dann irgendwann, dass der Vater nicht da ist. Mit 6, 7, 8.
Auf einmal war halt nachts keiner mehr da, der besoffen am Gitterbett rüttelt, ne?
Aber das ist jetzt ein Witz. Dein Vater hat niemals besoffen am Gitter gerüttelt, oder?
Nein. Das habe ich mir wohl eingebildet.
Ist das unangenehm, wenn ich das frage? Weil ich weiß jetzt gerade nicht, macht dich das unsicher, wenn ich darüber spreche? Oder ist das unangenehm? Oder was ist das? Also es ist ja sehr privat, was ich dich frage.
Ja, aber das ist ja jetzt ja auch eine Runde, wo das geht. Ich würde das normalerweise nicht einfach irgendwo in irgendeiner Show so privat auspacken.
Kann man ja auch
nicht so oft, ne?
Ich habe es auch mit einem Grund gefragt. Vielleicht kommen wir aus dieser Biografie-Ecke schnell wieder weg, wenn ich den Grund dir sage.
Ich verstehe aber schon ein bisschen, du fragst mir auch andere Dinge. Ich verstehe schon, dass manche Menschen mich nicht ganz verstehen. Wenn man gar nichts Biografisches oder Privates oder Persönliches über sich rauslässt und einen dann vielleicht auch teilweise für ein Monster halten.
Ja, weil ich glaube nämlich tatsächlich, also wenn ich mich mit dir beschäftige, fällt mir eben auf, dass du deine Kraft oft aus dem Widerstand ziehst, ne? Und aus dem, was ich eben bei manchen Provokationen genannt habe, das Unerwartete. Mhm. Und ich frage mich, diese Brennzelle deines Widerstandes, kommt die aus etwas, was privat ist? Kommt die aus einer Erfahrung, die du gemacht hast? Und ich glaube, die Antwort ist vielschichtig. Es ist eine Mischung wahrscheinlich aus allem. Der nächste Punkt, an den ich immer wieder gerate, ist, dass es, glaube ich, auch eine Nachkriegsgeschichte ist. Es ist eine Geschichte wahrscheinlich einer Familie. Du bist in Worms geboren, in Neuwied, glaube ich, groß geworden, die wahrscheinlich in relativ guten Verhältnissen irgendwo ein Familienhaus, keine Ahnung was, gelebt hat. Und da bist du rausgebrochen, raus explodiert in eine komplett andere Welt. Jetzt bist du in Berlin, vorher warst du in Köln.
Ich bin nicht in Worms oder so aufgewachsen. Meine Eltern haben zu der Zeit in München gelebt und waren auf Familienbesuch in Mannheim, glaube ich. Und weil meine Mutter eben vor mir ein Kind verloren hat bei der Geburt, war sie da dann auf einmal so, ich muss jetzt ins Krankenhaus. Dann wurde das nächste Krankenhaus angesteuert und das war Worms. Ich war quasi nur am Tag meiner Geburt in der Lutherstadt.
Mhm.
Manche denken, ich komme daher.
Dieses kleinbürgerliche Milieu ist ja so der Stellvertreter der Gegenseite deiner Arbeit. Das will ich eigentlich mit dieser langen Ausführung sagen. Also dein Opponent ist die Kleinbürgerlichkeit, die Spießigkeit, betulich hast du gesagt, ne? Die 70er, 80er Jahre, wo das Fernsehen ganz brav war. Man saß mit seinem Schlafanzug und hat noch Frank Elstner am laufenden Band geguckt.
Keine Provokation.
Und da scheint bei mir, wenn ich dich betrachte, ein wichtiger Aspekt, dass ich glaube, das willst du auflösen. Die Frage ist, kann man das? Bist du der Meinung, wir haben in Deutschland heute die Möglichkeit, das zu tun? Speziell in Deutschland, weil wir haben gemerkt, du bist auch sehr englisch-affin, du hörst amerikanische Hip-Hop-Musik.
Ne? Du hörst amerikanische Hip-Hop-Musik?
Ja, wie ist das in Deutschland? Glaubst du, du hast eine Chance in Deutschland, mit der Art und Weise, dich zu verstehen, in der Öffentlichkeit erfolgreich zu sein?
Ja, du bist jetzt wieder in so einer Verwertungslogik gelandet, ne? Ich bin eigentlich immer unterwegs gewesen mit so einem Grundvertrauen, dass das schon klappt. Und das hat es zu Anfang auch, oder ziemlich lange. Ich habe auch Phasen gehabt, in denen ich keinen Bock mehr hatte, Fernsehen zu machen zum Beispiel, oder mich überhaupt irgendwie im Entertainment oder irgendwas zu äußern. Ich habe noch Felder, die ich nicht beackert habe, ja. Also du hast ja mich Hans Dampf in allen Gassen genannt, aber ich habe zum Beispiel kein Buch geschrieben. Also die arbeitsintensiveren Dinge habe ich mir noch aufgehoben.
Fürs Alter.
Aber wenn man, glaube ich, die ganze Zeit, wenn ich etwas sagen kann, ist, wenn man unbedingt Erfolg haben möchte, dann darf man nicht solche Sachen twittern wie ich. Das verschließt einem in Deutschland viele Türen. Es wird hier sowieso wenig unterschieden zwischen dem, was man innerhalb einer Rolle tut oder für eine Sendung oder was man in einer Sendung sagt und was man wirklich meint. Ne? Also nicht eine Sendung wie das jetzt hier.
Wir müssen die nächste Musik spielen, wobei ich überhaupt keinen Bock auf diese nächste Musik habe.
Scheiß auf die nächste Musik, lass uns weiterreden, ist deine Show.
Nee, pass auf, wir gehen ganz kurz in die Musik und dann kommen wir wieder raus.
Das würde ich mir zum Beispiel nicht bieten lassen. Ne?
Du meinst von Radio 1?
Rauskicken, ich würde einfach weitermachen.
Ja, da bewundere ich dich. Ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb ich diese Radiosendung noch machen darf. Also wir machen Die Welt ist Pop von Reinsrudolf Kutz und kotzen mit dem Beine jetzt am Strahl.
Ich wollte die Fütterung hören von ihm. Googelt die Fütterung, das ist der bessere Song.
Radio 1. Die blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu.
Ach, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag. Als die blaue Stunde an einem grauen Tag.
Hier mit Nils Ruf und mir, Serdar Somuncu, am Sonntag 16 bis 18 Uhr. Nils, lass uns das ganze Zeug jetzt abfrühstücken.
Werden eigentlich bei der blauen Stunde nicht auch Cocktails gereicht normalerweise?
Nee, in einer anderen blauen Stunde. Hier haben wir die Donuts in Anspielung.
Die ich selbst mitgebracht habe.
Die du selbst mitgebracht hast.
Darf ich so ein Käsebrot?
Ja, bitte, das ist für dich. Lass uns den ganzen Schmuh, über den wir jetzt gesprochen haben, zur Seite legen.
Kriegst du die hier gemacht?
Ich krieg die gemacht hier.
Auf GEZ-Kosten kriegst du Käsebrot,
auf deine GEZ-Kosten.
Von meiner GEZ.
Den ganzen Schmuh zur Seite legen war das Stichwort und lass uns zu was anderem kommen. Ich finde, es ist besprochen. Wir müssen jetzt nicht erklären. Ich finde es wenn Künstler anfangen, sich dann zu viel zu erklären, dann wird ihre Kunst langweilig. Fazit, wir überlassen es den Leuten, es misszuverstehen.
Fazit, Nils Ruf. Einer der beliebtesten deutschen Comedians, wahrscheinlich Deutschlands.
Eines der beliebtesten deutschen Arschlöcher, die es gibt.
Deutschlands Lieblingspromi.
Du bist auch ein politischer Mensch. Ich habe dir neulich vorgeworfen und diesen Vorwurf nehme ich zurück. Du seist anti-islamisch. Bist du's?
Nee, du hast Muslimhasser gesagt.
Bist du ein Muslimhasser?
Nee.
Was macht dich an denen so wütend, dass du dann Sachen postest, wir müssen uns beim IS entschuldigen für das Attentat auf den Dortmunder Mannschaftsbus. Das ist ja wieder eine Ironie auf der fünften Ebene.
Nein. Es gab ein Attentat auf den Bus der Dortmunder Fußballmannschaft. Der Borussen. Und alle haben noch gedacht, das wäre ein islamischer Anschlag. Überall. Die AfD hat es schon instrumentalisiert.
Gut, aber du meintest nicht wirklich, dass wir uns entschuldigen
und
müssen.
Und jetzt kam raus, dass es eben doch nicht der IS war.
Gut, aber die Aussage deines Eintrags war ja, wir sind so larmoyant, dass wir uns vielleicht sogar fast schon bei denen entschuldigen würden. Oder meintest du wirklich, ja, wir müssen
das, das ist eine Interpretation, die natürlich absolut zulässig ist. Es ist einfach lustig, das Wort Entschuldigung und den IS in einem Satz zu nennen. Das ist schon mal lustig, oder?
Okay.
Ich muss mich noch beim IS entschuldigen. Ich war echt unfair zu denen.
Ja, aber versteckst du dich da nicht hinter dem Profanen?
Wieso?
Weil du sagst, das Lustige ist mir das Wichtigste. Ich glaube schon, dass da die politische Haltung auch
durchkommt. Ach so, ich bin...
Wie sollen wir mit dem IS umgehen?
Ich bin beinahe antireligiös, würde ich sagen. Ja, ich bin großer Fan der Band Slayer. Wir hören heute bestimmt noch einen Song von ihnen. Und ich mochte immer, wie die ganze Zeit in jedem zweiten Song auf der Kirche rumhacken. Wir haben einen Song, der heißt Jesus Saves, wo sie sich über... jemanden lustig machen, der glaubt, der kommt in den Himmel, wenn er sich gut benimmt und so. Es sind auch ganz raffinierte Texte, sind nicht einfach nur platt, Satan, sondern die sind angenehm böse.
Und der IS verkörpert das für dich?
Und der Islam, der ja natürlich mehr in den Fokus gerückt ist und auch dadurch mehr in meinen, also
der ja nicht gleichzusetzen ist mit dem IS, also
aber mit Religion,
genau,
ist ja eine, wenn du die katholische Kirche schon gängelnd findest und die Rolle der Frau nicht okay findest und so weiter und so fort. Was denkst du dann über den Islam?
Was denkst du über den Islam? Was weißt du über den Islam?
Das ist eine Frage. Was weißt du über das Christentum?
Ja, sag doch.
Ich weiß, wir haben Kreuze und die bumsen kleine Kinder.
Dann muss man was wissen über den Islam, um ihn kritisieren zu dürfen?
Ja, na klar. Vielleicht reicht ein paar Dinge, vielleicht reicht es zu wissen, dass was wir über Schwule denken. Oder über Kinder oder was mit den Zwangsheiraten ist, mit den Ehrenmorden, mit den Hinrichtungen, mit den Steinigungen, mit dem Kopfabschneiden,
weißt du
mit
das?
Den Bombenanschlägen.
Weißt du das? Also ich frage das so. Ja,
aber
doof.
Das sind ja Dinge, die man weiß, oder?
Ich weiß nicht. Hast du den Koran gelesen? Muss man den Koran gelesen haben?
Ich glaube, die meisten Muslime haben den Koran nicht gelesen.
Okay,
dann aber ich habe eine Interpretation des Koran gelesen. Es gibt einen Koran für Dummies, also meinen Koran.
Ja.
Und es gibt ja noch die Scharia, die dazu gehört. Ne?
Ja.
Ich glaube, was weißt du über den Islam? Was kannst du mir erzählen?
Tut mir doch den Gefallen. Geh du doch mal das Risiko jetzt ein. Ich will dich gar nicht vorführen als jemand, der etwas nicht weiß.
Das würde dir ja auch gar nicht gelingen.
Nein, geh bitte das Risiko doch ein. Dein Wissen, auch was du hast, egal wie viel es ist, einzusetzen, um deine Haltung zu manifestieren. Also ich weiß, du hast eine Haltung. Du sagst, ich bin gegen Religion. Das kann ich festmachen.
Ja.
Beim Islam sagst du es etwas diffuser als beim Christentum, weil beim Christentum, glaube ich,
bist du firmer. Das kann ich dir auch erklären, warum.
Warum?
Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht so firm bin, sondern es gibt eine Sache, die man kann alles kritisieren, aber wenn du dich wirklich auf den Islam stürzen würdest und so deutlich werden würdest, wie du beim Christentum wirst und wie du bei allen anderen Themen wirst, dann bist du deines Lebens nicht mehr sicher.
Ah, okay.
An jeder Ecke kann jemand stehen, der dich abmurkst. Okay. Du brauchst danach Polizeischutz und zwar dein Leben lang. Ich glaube nicht, dass ich so leben wollen würde.
Also ist es Angst auch ein bisschen?
Ja, klar, natürlich. Okay. Also Selbstschutz, Überlebenswillen. Ich weiß gar nicht, ob ich das Angst nennen würde. Das klingt so schäbig.
Hast du dich gefreut?
Ich glaube, jede Art von islamkritischer Äußerung ist immer noch mutig zu nennen.
Ja.
Leute glauben, es wäre mutig zu sagen, Nazis raus. Natürlich haben wir was gegen Nazis. Und wir können die aber nicht, gerade die können wir leider nicht rausschicken.
Ja.
Ja, aber wir können vielleicht uns dagegen wehren, dass dass große Gruppen von Migranten zu sehr in so einen Oldschool Glauben abrutschen.
Findest du, dass das links-grün versiffte Establishment zu wohlwollend mit dem Islam umgeht?
Das ist eben das Problem. Der Diskurs ist...
Hat man die Anführungsstriche gerade gehört? Ja.
Ne? Ja, ja.
Okay.
Du hast es nicht böse gemeint.
Auch ich habe Angst.
Aber der Diskurs ist abgesteckt. Ne? Du bist entweder links-grün versifft oder du bist ein Nazi.
Mhm.
Und
oder das Volk.
Ja, wir sind das Volk. Und du musst ja quasi heutzutage, wenn du ein Linksrebell sein willst, sagen wir mal so ein etwas angepassterer gymnasialer Typ, der es in dem GEZ-System noch zu was bringen will, nehmen wir mal Jan Böhmermann. Der muss sich ja quasi pro Merkel äußern und pro Refugees, einfach mal pauschal.
Mhm.
Weil alles andere auch schon in der Heute-Show als Nazi abgegrenzt wird, ne? Also als abgestempelt wird. Und ich finde das diskursfeindlich, weil der Diskurs ist ja die Basis der Demokratie.
Also bist du eigentlich ein Liberaler?
Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, das wäre die Chance der FDP gewesen, eine Partei zu sein, die pro gay ist, pro pro digital, pro muss islamkritisch, aber eben nicht so abseitig wie die AfD also, mit ihrem schwulen Hass.
Das wäre deine Partei gewesen, die FDP, wenn sie das getan hätte.
Wenn sie das wäre, ja. Weil,
also bist du in deinem Selbstverständnis liberal?
Ja, also ich bin jetzt auch kein
Mittelstands,
wir gelten ja auch als die Apothekerpartei und so weiter. Ja. Ich finde, es gibt schon echt viele Apotheken. Aber das stört mich nicht so sehr. Sagen wir es so, Moscheen zu Apotheken.
Sehr gut. Dann kommen wir direkt zum nächsten Titel, nämlich den hast du schon angesprochen, von Slayer.
Welchen hast du denn da?
Disciple haben wir.
Ist Disciple, oh mein Gott, der ist böse.
Der ist böse.
Der, wird sehr viel gebrüllt.
Dann passt es zu uns beiden, weil wir sind ja heute gar nicht so.
Singt er da nicht God Hates Us All?
Ich hoffe.
Ich glaube, Slayer ist übrigens die einzige Band an 9/11 damals, ne?
Ja.
Wurde in New York natürlich abends, wurden die meisten Abendveranstaltungen abgesagt.
Und die haben gespielt?
Aber Slayer haben ihr neues Album vorgestellt, von dem der Song Disciple ist. Und das Album hieß God Hates Us All.
Und wir hören jetzt Disciple von Slayer mit mir zusammen, Nils Ruf im Studio in der blauen Stunde.
Slayer. You know it's true, he hates this place. You know it's true, he hates this race.
Hammer Nummer, Slayer. Disciple, hier Nils Ruf bei mir im Studio, Sonntag. Zwischen, keine Ahnung.
War eine schöne Sonntagsmusik auch mal, oder?
Ich finde auch.
Haben also wir wahrscheinlich das ein oder andere.
Spätestens dann fällt es aus dem Bett. So eine weiße. Gestern ging's lange. Nils, sehr cool. Wirklich, ich finde, wir sprechen über viele Dinge. Es ist wirklich ein Mosaik, das sich so zusammensetzt, während wir sprechen.
Wie ist es für dich eigentlich? Du bist doch wahrscheinlich einfach von Geburt an Muslim.
Ich bin zwangsweise, das ist ja bei uns nicht so definiert wie bei euch, ne? Das geht ja, ich glaube, mit der Beschneidung wird man offiziell initialisiert und dann ist man's, dann bleibt man's auch. Und meine Familie ist genauso wahrscheinlich wie deine total antireligiös. Wir haben nie was damit zu tun gehabt.
Nee, meine Familie ist, also meine Großmutter war sehr religiös, allerdings evangelisch. Mhm. Die eine Seite ist evangelisch, die andere Seite ist katholisch. Also von den eine Großmutter
von deiner Mutter, die eine Seite evangelisch, die andere katholisch.
Aber die evangelische war sehr die hat sich, glaube ich, vor den Russen in Löchern versteckt und da sind Panzer drüber gefahren, darüber ist sie sehr religiös geworden.
Ah.
Die hat immer so Geschichten erzählt von, und dann kam der russische Panzer und dann ist die und die Frau von einer Sekunde auf die andere schlohweiß geworden.
Ah.
Und ich glaube, die haben da Gelübde abgelegt.
Das ist auch etwas, was ich an ihr sehr mag übrigens. Ist dieser Wechsel, du bist ja immer auf der Jagd nach einer, nicht nach einer Pointe, nach was Witzigem. Also ich merke immer, wenn du selber dich hörst und das lustig findest, was du sagst. Und ich frage mich gerade, wo du im selben Atemzug über diese Kriegserfahrungen sprichst oder was eigentlich super Trauriges dazu sagst, ob das eine Kompensation ist.
Du meinst der traurige Clown, ne? Die Melancholie, die unter dem Humor liegt. Ich habe
der traurige Clown ist ein Klischee, aber
ja.
Der traurige
aber
Nils,
her, ne?
Der traurige der Nils. Nils. Gibt's den traurigen Nils?
Ich habe das früher mal abgelehnt so ein bisschen als Herleitung. Je älter ich werde, umso klarer wird mir schon auch, dass da was dran ist.
Und es gibt Tage, an denen du den Blues hast?
Oh. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, bin ich enttäuscht, dass ich schon wieder nicht im Schlaf gestorben bin.
Nein, das ist nicht ernst. Siehst du, das ist genau das, was ich meine.
Doch, ist es schon.
Du machst eine Pointe über etwas, was du vielleicht wirklich denkst.
Weil Humor ist eben nun mal wirklich für mich ein Bewältigungsinstrument.
Die einzige Möglichkeit, die Schwere des Schicksals zu ertragen.
Und Sex.
Und Sex.
Ah, das war früher. Und jetzt Essen.
Aber lass es das Thema nochmal bringen. Also es ist... ich finde es deswegen spannend, weil ich natürlich wieder was anderes im Kopf habe, wo ich hin will. Nämlich das, wo wir am Anfang waren.
Du wolltest aus meiner Umklammerung raus, als ich dich nach deinem muslimischen Abbringen gefragt habe.
Gar nicht. Und nur, du bist der Gast in meiner Talkshow und ich muss dich fragen.
Du warst in meinem Podcast und hast nur mich ausgefragt.
Ich halte mich noch viel weniger an Regeln als du. Aber hier hältst du dich an meine Regeln.
Du warst in meinem Podcast und du hast den durchmoderiert. Der ist jetzt übrigens online.
Ja, ich habe das von dir eben gehört. Das machen wir am Ende so als Hinweis, als Programm.
Könnt ihr euch jetzt online angucken.
Was ist mit dem traurigen Nils?
Im Podcast.
Wo ist der?
Du sagst doch dauernd, dass du den in meinen Augen siehst. Sagst du mir, oh, du hast das.
Manchmal hast du was Depressives an dir. Also manchmal finde ich, aber ich mag das. Also ich sag das gar nicht so, als wollte ich dich damit herabsetzen. Warum sollte es auch so sein? Aber du sprichst da nicht drüber. Also sagst es nicht. Du sendest es. Manchmal, du hast mir zum Beispiel mal eine SMS geschrieben, die fand ich unheimlich bewegend. Ich bin immer für dich da oder sowas ganz Kitschiges eigentlich. Wenn du reden willst, ich bin da.
Da hast du ein bisschen mitgenommen.
Da hast du was bei mir gespürt, ne? Da hast du gemerkt, dem geht's gerade nicht gut, dem muss ich was senden.
Ja, ja, da hast du mich abends angerufen und ich habe dich so ein bisschen abgewürgt, weil ich mit meiner Freundin beschäftigt war. Wir haben was geguckt. Und dann haben wir so geguckt und habe ich gedacht, oh, vielleicht hat er mich jetzt angerufen, weil er darüber reden wollte.
Aber es hat etwas reflektiert. Ja. Also das heißt, du bist sensibel auch an diesem Punkt, spürst du etwas, was du von dir selbst auch zu kennen scheinst. Angewiesen zu sein auf jemanden.
Ja, also man hat ja nicht viele Menschen, die man nach abends anruft, wenn man vielleicht einmal auf dem Herzen liegt und das Gespräch nicht in irgendeiner Weise funktionell verkleiden muss. Ne? Ja. Sondern einfach sagen kann, hey, boah, Scheißtag gehabt. Du, ich war wieder bei Ulrike und ja, war wie beim letzten Mal. Also einfach sowas, jemand, der ein bisschen zuhört.
Freunde.
Vater? Dann rufe ich meinen 80-jährigen Vater an und erzähle ihm von meinen...
Mit wem redest du denn, wenn du so ganz wirklich krasse, intime Sachen besprichst, außer deiner Freundin?
Ist das jetzt nicht ein bisschen privat?
Okay, dann, wenn es zu privat ist, dann nicht.
Aber mit dir vielleicht zum Beispiel.
Würdest du mit mir über ganz private, also wenn das Mikro aus wäre, du hast ein Problem.
Haben wir doch schon auch
haben
mal,
wir auch ne? schon, haben wir
ja,
auch schon.
Ja, schon mal.
Ja. Hast du, wie viele Freunde hast du?
Boah, super viele.
Viele?
Nein. Was, schwer viele zu sagen, Freunde ich habe viele Bekannte.
Aber viele Freunde haben ist doch eigentlich eine schlechte Antwort, ist inflationär, das war doch ein Witz,
deswegen habe ich sie auch gegeben.
Ist an mir vorbeigegangen.
Ganz viele.
Ich bin witzresistent.
Mein Bruder hat mich das früher immer gefragt. Mein Bruder hat mich immer gefragt, wer mein bester Freund ist. Und ich habe mehrere Namen genannt. Und er sagt, du kannst nur einen besten Freund haben.
Aber versuch mir doch mal zu antworten. Also wie viele Freunde würdest du jetzt, muss nicht eine Zahl sagen. 3, 4, 5, viele, wenige Leute, bei denen du sagst, auf die kann ich mich 100% verlassen.
Oh, das würde ich keinem zumuten wollen. Ich kann mich auch nicht mal auf mich selbst 100%ig verlassen.
Also ist das Angewiesensein ein unangenehmer Zustand?
Ich glaube, das Angewiesensein ist ein Zustand, den man akzeptieren muss. Wenn man jünger ist, glaubt man, dass man dem entkommen kann. Man ist auf nichts, auf niemanden angewiesen, man macht sein eigenes Ding. Und irgendwann kapiert man, dass das niemals so sein wird und dass es immer mehr in eine Angewiesenheit reingehen wird, weil man nicht mehr alle 20 Minuten einen neuen Freund machen kann, sondern sich auf die konzentrieren muss, die man hat. Man ist nicht mehr so offen dafür, weil man mit seiner Frau zusammenbleiben will und nicht alle paar Monate, Jahre irgendwie austauscht will gegen jemanden neuen.
Ich hab noch
eine Theorie. Man aber auch alt wird und Hilfe annehmen muss. Warum nicht auch schon vorher? Ja?
Ich habe noch eine Theorie. Du bist nicht nur Aktionskünstler, das bist du zwar auch, du bist auch ein Freidenker. Freiheit scheint für dich echt wichtig zu sein.
Ja, ich bin Sternzeichen Zwilling.
Ich auch.
Oh.
Ja. Wann hast du Geburtstag?
Erster Tag Zwilling, 21. Mai. Oh. Also ist noch ein bisschen Stier mit drin.
Ich habe am 3. Juni.
Aber dann bist du auch erst
Quartal. Aber weich mir nicht aus. Was ist mit der Freiheit?
Ich weich dir überhaupt nicht aus.
Was ist mit der Freiheit?
Alles easy. Ja, ich hasse.
Was ist Freiheit
für dich? Ich hasse Freiheit. Ich würde gerne ins Gefängnis.
Ist das der Kontrapunkt zur Religion?
Ich plane hier rauszugehen und den Pförtner umzubringen, damit ich von hier aus gleich ins Potsdamer Gefängnis kann.
Was ist Freiheit für dich? Ist das der Kontrapunkt zur Religion, zum Dogma der Religion, zum Business, zu den Eltern? Was ist das? Wie würdest du Freiheit beschreiben für dich?
Keine Termine und leicht einsitzen.
Harald Junke, okay.
Ach, das ist gar nicht von Einstein.
Nein. Wie würdest du es beschreiben?
Ja, aber so wahrscheinlich schon. Guck mal, dieses Gefühl, das er beschreibt. Ne? Fangen wir mal ganz klein an. Ja? Mhm. Keine Termine. Ich bin tatsächlich ein bisschen unpünktlich und ich habe das irgendwie mich lange drum gedrückt, das zu analysieren, warum das so ist. Und das hat tatsächlich was mit dem Freiheitsdrang zu tun, dass man sich nicht auf eine Zeit festlegt und so. Und es hat lange gedauert, bis ich gecheckt habe, dass Leute, natürlich speziell in Deutschland, einem das übel nehmen, wenn man zu spät kommt. Das aber auch als persönliche Kränkung und Herabwürdigung verstehen. Ne? Die denken einfach, du denkst dich an sie, dir ist ihre Zeit egal und so weiter. Und das verstehe ich und das muss gegen meine Freiheit abgewogen werden. Ne?
Ist Deutschland auch ein Land, in dem man als Künstler unfreier ist als zum Beispiel in Amerika?
Das kann ich natürlich jetzt nicht so wahnsinnig aus eigener erster Hand sagen. Aber klar, nehmen wir mal Stand-Up-Comedians. Nehmen wir mal den erfolgreichsten Stand-Up-Comedian der Welt, Louis C.K.
Ach, ich dachte, das wäre Somundo.
Das ist ja der deutschsprachigen Welt, ne?
Danke.
Aber du bist ja auch eher politischer Kabarettist, oder?
Nee.
Ach komm.
Aktionskünstler.
Du bist doch von jemandem, der auf der Bühne stand und Fotze, Fotze, Fotze gerufen hat, jetzt langsam zu jemandem geworden, der in politische Fernsehshows eingeladen wird, in Talkshows und da auch so ein bisschen für die junge junge, aufgeklärte Türkei spricht.
Die Antwort auf meine Frage war aber anders, oder?
Und die Antwort ist Louis C.K. Was ist mit Louis C.K.? Louis C.K. ist krass. Der sagt Sachen über. Der sagt, warum man Kindermörder nicht, er will, dass Päderasten sozial akzeptierter sind. Warum? Wir alle hassen Kinderficker. Wir hassen sie so sehr, wir wünschen ihnen den Tod. Das heißt, wenn jemand deine Tochter entführt und sie missbraucht, dann wird er sie danach umbringen müssen, weil es darf nicht rauskommen. Und er sagt, ich hätte meine Tochter lieber vergewaltigt, aber lebend zurück. Er erzählt das natürlich auch lustig.
Unvorstellbar, aber in Deutschland sowas zu sagen, ja, auf der Bühne.
Ja, natürlich, genau, weil es rüttelt ja gerade an dem Denkverbot. Mal,
Oliver Polak.
wenn du das auf Deutsch übersetzen würdest, was Louis C.K. da gesagt hat, dann könnte Oliver Polak doch daraus was machen.
Aber das finde ich eine sehr spannende Sache.
Aber ich glaube, bis jetzt covert er nur Sarah Silverman.
Ja, aber das ist ein anderes Thema.
Stimmt.
Das, was ich meine ist, und da wollte ich auch darauf hinaus, dass eben dieses Verständnis von Humor, dieses Verständnis von Freiheit auch der Kunst in anderen Ländern offensichtlich viel angekommener ist als in Deutschland und dass du in deinem Verständnis viel mehr da bist als hier und deswegen hier wie ein Fremdkörper dastehst.
In Deutschland, finde ich, ist etwas da, was einen das Dritte Reich ein bisschen verstehen lassen lässt. Und zwar, heute sind die Vorzeichen, du darfst nicht sexistisch sein, du darfst nichts über Kinder sagen, du darfst nicht ausländerfeindlich sein und nichts gegen, ne? Das sind diese Dinge, die merken sich die Leute. Und wann immer jemand, auch sei es auch nur im Spaß, über diese Grenze zu gehen scheint, wird er angezeigt. Punkt. So wie früher, wenn jemand angezeigt wurde, wenn er Juden versteckt oder einen Witz auf Kosten von Hitler macht.
Punkt. Wir müssen Musik spielen. I Wanna Be Your Boyfriend von den Ramones.
Das geht raus an alle Frauen.
Wir hören zusammen mit Nils Ruf.
Nein, I Wanna Be Your Valentina. Boyfriend.
Radio 1. Die blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu.
Das ist echt lecker, dieser Donut.
Der ist gut, oder?
Lecker. Wahnsinn. Nils Ruf hier in der blauen Stunde. Sehr, sehr angenehm, Nils, mit dir zu sprechen.
Danke, kann ich nur zurückgeben.
Danke auch. Lass uns doch mal ein bisschen, ich glaube, die Zuschauer mögen das, jetzt in die Rolle einsteigen. Also Achtung, wir sind jetzt in der Rolle. Mhm. Und welche Person im deutschen Fernsehen hast du am meisten? Überhaupt in der deutschen Öffentlichkeit?
Ich glaube, ich hasse alle gleich.
Okay, sehr gut. Gute Antwort. Schon mal sehr diplomatisch. Dann sage ich mal.
Ich hasse manchmal auch welche. Also okay, ja, mach du weiter.
Du warst bei Viva und du hast mit vielen Leuten zusammengearbeitet und gegenseitig beschuldigt ihr euch eines schlechten Rufes.
Wirklich? Das gibt's bei Viva?
Ja.
Kollegen von mir?
Ihr seid doch alle aus dieser Leckerschule da gekommen. Was mit Stefan Raab? Wie findest du Stefan Raab? Wie denkst du über seinen Abgang? Was hielst du von ihm?
Ja, man kann jetzt ja natürlich...
Kennt ihr euch?
Ja. Als ich mit Kamikaze angefangen habe, haben Stefan Raab und ich uns mal im Parkhaus getroffen. Und dann haben wir so ein bisschen philosophiert und er meinte, ja, manche Leute finden, dass unsere Sendungen ähnlich sind, aber ich finde, das ist so wie, wenn man, es gibt fünf verschiedene Heavy-Metal-Bands, die alle zwei Gitarren, einen Bass und Schlagzeuger haben. Ja? Oder gar nicht nur Heavy-Metal-Bands aus der Entschuldigung. Konstellation kann ja alles mögliche entstehen zwischen Free Jazz und Grindcore. Da war ich ganz cool. Und ich war auch mal in Meetings, in denen es darum ging, Sendungen zu entwickeln für Viva damals noch. Irgendwelche Ideen und so. Und der Typ hatte tatsächlich immer die besten Ideen. Mhm. Und ich war es ein bisschen gewohnt, dass ich in Meetings ganz gut abschneide, wenn es um Kreativität geht und so weiter. Aber der Typ...
Gibt es jemanden, den du bewunderst im
Das fand ich bewundernswert, Business? Auf jeden Fall.
Stefan Raab, auf jeden Fall. Harald Schmidt. Ja,
klar.
Ist dein Vorbild gewesen?
Auf jeden Fall, zu Anfang, ja. Ist ein völlig anderer Typ. Der ist ja gerne Kleinbürger. Wenig Unterleib, würde ich mal sagen. Ne? Bei mir ist noch so eine Münchner Gigolo-Sache noch mit reingekommen. Ne? Ja. So ein bisschen mehr Monaco-Franze oder sowas.
Was mit der neueren Generation? Joko, Klaas? Klaas ist ein Freund von uns beiden,
ja.
Deswegen wir können nichts Schlechtes über ihn sagen, aber was halten wir von seiner Arbeit?
Der kleine Wichser macht das nicht schlecht, oder?
Er ist ein großes, also ich finde, ich mag ihn sehr, abgesehen davon, dass wir ihn, glaube ich, menschlich beide sehr mögen, aber ich finde...
Klaas ist ein Riesentalent.
Absolut, ne?
Und Joko ist ein super Counterpart.
Ja. Ja.
Und die beiden, was sie vor allen Dingen hinbekommen haben, ist diese Doppelmoderationsgeschichte. Das ist ja eigentlich wahnsinnig schwer.
Ja.
Und die haben dieses Buddy-Ding am Laufen. Stell dir mal vor, ich hätte das gehabt, dann wäre meine abgrundtiefe Boshaftigkeit dann wäre die so verwässert geworden durch einen netten Mensch an meiner Seite, weißt du?
So wie jetzt im Augenblick gerade zwischen uns beiden.
Genau, genau. Mhm. Der charmante, nette Serdar.
Wobei ich ja eigentlich viel boshafter bin als du.
Ne? Ich habe mal durch dein Oeuvre gearbeitet. Ist es mein Hals, der so Geräusche macht?
Meiner.
Wegen
dem Donut.
Wegen des Donuts.
Wegen dem Donut, habe ich gesagt.
Ja.
Geil. Danke, dass du das gerettet hast.
Du hast es gerettet. Du hast mich so wahnsinnig oft korrigiert bei uns im Podcast. Das muss ich dir jetzt einfach zurückgeben. Wo waren wir stehen geblieben?
Wegen des Donuts. Weitergehen. Kai Hals. Pflaume, gehst du auf so...
Ja, wir waren irgendwo bei Serdar, bei Dings, bei Quell, bei Serdar.
Klaas, Joko, Klaas, Counterpart, Joko, lustig, der lustig, nimmt das auf, Buddy. Wir beide. Ich bin der boshaftere Mensch.
Hast du eigentlich irgendwas mal gemacht, wo es nicht um Hitler ging?
Ja,
es gibt
klar.
Ja sogar Hitler-Kebab.
Heute gibt es Nils Ruf in der Show.
Aber es geht auch um Hitler. Ist doch auch wieder die gleiche Scheiße.
Hitler-Ruf. Jetzt muss doch endlich irgendwann mal Schluss sein damit.
Ja, du hast so viel... Du hast ja tatsächlich die Sportpalast-Rede von Goebbels.
Ja.
In Gänze zur Aufführung gebracht.
Ja.
Warum?
Das sage ich dir, wenn ich bei dir in der Sendung zu Gast bin.
Jetzt wollte ich da ja fragen, aber
du weißt mich schon wieder aus, du Sackratte. Gibt's jemanden? Gehst du auf?
Meine Lieblingszeile daraus ist: Und die da jetzt noch säumig sind, denen werden wir Beine machen.
Gehst du? Ja, das ist geil. Gehst du auf Veranstaltungen? Gehst du auf so Preisverleihungen?
Oh, ich liebe Preisverleihungen.
Ganz ehrlich?
Ich gehe aber nur hin, wenn ich keinen Preis kriege.
Wann
also
warst du
zu fast
letzte
jeder.
Mal da? Ganz ehrlich.
Bin jetzt gerade, kann ich gar nicht. Wann war das letzte Mal hier?
Comedy-Preis, warst du da?
Boah, Beste.
Comedy-Preis, warst du?
Da sind alle lustigen Leute aus Deutschland auf einem Fleck versammelt. Und es ist ein fairer Preis.
Warum glaube ich dir das nicht?
Der nach durchsichtigen Kriterien verliehen wird von der Produktionsfirma Brainpool.
Weißt du, wer das letzte Mal den Preis als bester Komiker bekommen hat?
Mario Barth.
Nein, Dieter Nuhr. Und weißt du, wer der Vorsitzende der Jury war?
Dieter Nuhr hat den bekommen.
Weißt du, wer der Vorsitzende der Jury war? Der Jury?
Dieter Nuhr.
Ja.
Nein.
Ja.
Das ist ja schon fast katholisch.
Der hat hart mit sich gerungen, bevor er dann entschieden hat, dass er sich den Preis gibt.
Es ist peinlich, aber...
Was hältst du von Dieter Nuhr?
Richtig. Ich kann ja gar nicht lange zuhören, dieses Geflüster. Also ich finde den Hate, den er jetzt bekommen hat, das fand ich völlig übertrieben.
Wegen der Islamgeschichte auch?
Ja, dass sich da so ein paar Kopisten, die irgendwie amerikanische Sternerprogramme umschreiben und hier auf Deutsch irgendwo in Waschmaschinengeschäften irgendwie zum Besten geben, dass die sich dann irgendwie nicht zu blöd sind, sich über den Typen lustig zu machen.
Aber politisches Kabarett magst du auch nicht so. Hast du eben mit so einer Ironie zu mir gesagt. Du bist ja politischer Kabarettist.
Nein, aber weil das ja, heutzutage will ja jeder ein cooler Comedian
sein. Guckst du die Anstalt?
Ja, ab und zu. Wie heißt der mit dem Hut?
Max Uthoff, Klaus von Wagner. Erwin Pelzig. Der war ja in der Staffel davor.
Also ist nicht mehr dabei?
Nein.
So lange ist das schon her. Ich sag ja, mein Fernseher ist dead.
Wie informierst du dich denn dann?
Ich habe jetzt einen Internetanschluss und unglaublich, was es da gibt. Du brauchst zum Beispiel die Bild-Zeitung gar nicht mehr holen.
Liest du die Zeitung?
Ich schicke jetzt einfach meine Freundin raus, die Donuts holen und lese die Bild-Zeitung ganz bequem auf dem Display.
Liest du Zeitung?
Ja.
Welche?
Alle möglichen. Meistens eigentlich so ein Staffellauf aus Süddeutsche, Bild, umgekehrte Reihenfolge, Spiegel.de.
Auf einer Skala von 1 bis 10.
New York Times, Slate.
Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist intellektuell. Wo stehst du da?
Lackshow.
Bist du intellektuell?
Das müssen andere beurteilen, oder?
Bist du ein Assi?
So eine Mischung aus beiden wahrscheinlich, ne?
Ein intellektueller Assi?
Ein asozialer Intellektueller.
Ein Assi mit Niveau. Ich bin ein Assi mit Niveau. Lese Lyrik auf dem Klo.
Kennst du das? Ist das nochmal?
Jürgen Zeltiger.
Aha, geil. Assi mit Niveau klingt einfach wahnsinnig charmant, ne? Ja. Aber auch ein Tick unsexy, oder?
Ja, wenn du Kinder hättest.
In Deutschland ist es so, und ich habe das auch früher so mitgemacht, ein bisschen. Zum Beispiel diese Verbesserung gerade, ne? Nicht wegen dem Donut, sondern wegen des Donuts. Da gibt es dem Genitiv dann Imperativ. Das finde ich. Ich finde es anstrengend, also sich jetzt hier als Grammatik-Nazi aufzuspielen oder sowas, sich so einen Bildungsanstrich zu geben. Es gibt einige, die das machen und damit wahnsinnig weit kommen. Und ich als echter Intellektueller spüre natürlich, dass da keine Substanz ist. Ich habe bestimmt nicht so eine Allgemeinbildung wie zum Beispiel Harald Schmidt. Aber ich glaube, er hat auch nicht so eine wie ich. Hm. Weil ich habe ja noch die Videospiele.
Und kannst Rick Ross.
Und ich habe noch Rick Ross und die Videospiele. Da kennt er sich, glaube ich, null aus.
Wenn du Kinder hättest, hättest du lieber einen Sohn wie Nils Ruf?
Ich finde, die deutsche Sprache könnte man abschaffen. Alle sollen Englisch sprechen. Und es könnte von mir aus, alle können da auch dazu stehen, dass sie ein bisschen stumpf sind. Ja. Weil ich finde, es wird dann oft in Deutschland schnell knochig und trocken und unsexy. So, ein bisschen ohne Unterleib. Wenn und das gibt's zum Beispiel bei den Amerikanern.
Ich habe so eine schöne Frage, die ich stellen will.
Ich wollte das nur ganz kurz zu Ende bringen. Ja. Louis C.K. zum Beispiel ist dick und rothaarig und so weiter, alt. Aber der hat Unterleib. Man nimmt ihm ab, dass er noch Gelüste hat, dass ja. er ja, dass er noch hinter. Ja,
vor der Pause stellt dir auch stell so ein die Frage bisschen. Jetzt, wenn du Kinder hättest,
stell mir noch mal
würdest
eine Frage.
Du lieber einen Sohn haben, der so ist wie Nils Ruf, oder eine Tochter, die so ist wie Daniela Katzenberger?
Ich hätte gerne einen Sohn, der so ist wie Daniela Katzenberger.
Ich wusste es. Rammstein kommt als nächstes. Und zwar war es so, dass ich das ausgesucht habe, weil ich dachte, das würde dir gefallen.
Ist mein Nachbar.
Ja?
Ja. Ah, der streichelt immer meinen Hund. Ja. Und Paula hatte so ein bisschen graue Haare.
Du bist ein sehr schöner Hund. Ich will dich fressen. Du riechst so gut.
Ja, der sagt immer, ach, guck mal, die hat weiße Haare jetzt schon hier so ein bisschen. Du hast ein bisschen Rasierschaum im Gesicht,
schön,
kleiner Hund.
Schön. Und hier sagt er jetzt zur Abwechslung, du hast. Hier kommt Rammstein.
Du hast mich.
In der blauen Stunde mit Nils.
Du. Du hast.
Das klingt so geil durch das Mikrofon.
Du hast mich.
Nimm es nicht vorweg.
Ja, okay.
Daniela.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
So, du. Ich muss nicht mehr sagen, wer hier ist. Till Lindemann ist bei
du
mir
hast
im Studio.
Mich. Ja, danke.
Till, das ich habe neulich, ich war bei euch im Kino, also ich habe den Kinofilm von eurem Konzert in Paris
Was
gesehen.
Was machst du in meinem Kino? Hast du da geputzt?
Nein, ich wollte gucken, ob die Sophia noch im Sitz hängt.
Oh, die Sophia.
Nils.
Untreue Stock.
Wir haben noch ein paar Minütchen. Letzter Take. Scheiße, es geht echt rotzratzifazi.
Ich wollte dir mal ein Riesenkompliment machen.
Danke bitte, ja, mach mal.
Du bist ein unglaublich öliger und talentierter Menschenaushorcher. Ne?
Muslimischer, talentierter Menschenaushorcher.
Tief religiöser. Und das Radio hat dich vor dem Islamismus gerettet,
das
vor dem
stimmt.
Abgleiten.
Ich habe mit dem Radio den Islamismus gerettet.
Du warst im Grunde schon mit dem angelegten Bombengürtel.
Mit dem Radio?
Okay. Mit des Radios.
Mit des Radios, des, dem Islamismus gerettet.
Und du willst Radio 1 umbauen eigentlich zu einem islamistischen Radiosender, oder?
Genau. Irgendwann kommt die
Hast
so
du einen Namen dafür schon?
Ja, Al-Qaida-Net.
Aber Al-Qaida ist doch out.
Al-Qaida ist super in wieder, ist retro.
Der islamische Sender, der islamische Funk, das islamische Funkhaus. Das
Radio das IS.
Studio Allah.
Studio Allah ist geil.
Studio Allah.
Sehr gut. Nils, wir haben noch ein paar Minuten. Erstens, du hast einen Podcast.
Dann
da war ich zu Gast.
Ja. Genau.
Die zweite Folge unserer Episode kommt wann? Lief
ist jetzt
schon?
Online.
Ah, ist online. Sehr
ist jetzt
gut.
Online. Die erste Episode war, da haben wir ja gesprochen. In der zweiten wolltest du unbedingt kochen.
Ich fand die fantastisch. Wir haben uns in so einer Halle getroffen oder in so einem Loft eigentlich.
Loft,
eher, ne?
Ja.
Und wir haben uns gar nicht gesehen vorher. Es lief alles sofort. Als ich angekommen bin, waren wir schon online. Facebook, viel zu viel eigentlich. Und dann haben wir 5 Stunden gesendet.
Der Gedanke ist ja eigentlich bei einem Podcast.
Und dementsprechend viel bereut auch,
ja,
oder?
Ja, ja. Und du hast es noch so online stehen lassen immer. Ich hab dich immer angerufen. Kannst du das Video jetzt mal löschen? Oh Nils, es geht nicht vom Handy. Mach ich morgen. Das Besondere ist ja, wie bei dieser Radiosendung auch, das ist ja wirklich toll. Man sitzt einfach mit 2 Kopfhörern und 2 Mikrofonen und man kommt ganz anders ins Gespräch, als wenn jetzt noch eine Kamera dabei wäre oder, ne?
Mhm.
Man hört uns, glaube ich, auch anders zu. Und dann habe ich gedacht, ach, weißt du, wenn wir in diesem tollen Studio hier sind, dann drehen wir das mal mit, weil manche Leute drehen ja ihren Podcast mit und stellen ihn dann auf YouTube. Habe ich gedacht, probiere ich das auch mal aus. Und dann meintest du, wir kochen noch.
Mhm.
Und ich habe gedacht, ach, Facebook Live probieren wir auch mal aus.
Mhm.
Und dann war es dahin mit diesem Do one thing and do one thing right.
Aber
ja.
Du kannst außergewöhnlich gut kochen, ist mir aufgefallen. Obwohl du jetzt nicht berühmt bist.
Wir dafür. Haben Schnitzel mit Fertigpanade gemacht.
Ja, hallo? Das schmeckt
Oder wie du auch gesagt hast, wir haben hier noch Erbsen aus der Packung.
Und Potato Wedges.
Potato Wedges. Aber das Schnitzel ist wirklich gut gelungen.
Das war fantastisch.
Und wir haben sogar vergessen, uns zu klopfen.
Ja, das war richtig lecker. Hast du irgendwelche Pläne eigentlich in nächster Zeit, außer den Podcast zu machen?
Nee.
Wie ist die Situation mit dir in dem Fernsehen, des Fernsehens?
Ich krieg natürlich ständig Angebote. Für alles Mögliche.
Okay.
Warum?
Du kriegst ständig Angebote für alles Mögliche.
Was ist das denn für ein blödes Gelache?
Würdest du ins Dschungelcamp gehen?
Für ganz viel Geld.
Ganz ehrlich?
Für ganz viel Geld, ja.
Wie viel ist viel?
So, also ich will dann nachsteuern, einen Tausender übrig haben.
Hau ab, das so, aber es wäre krass, ich fände es mega, wenn
lustig,
du da wärst.
Dass du das kurz ernst genommen hast. Weißt du, was ich machen würde?
Das ist geil, dass ich diese Resistenz habe, so, wenn diese billigen Jokes, die fliegen an mir vorbei.
Nein, du bist dabei,
du hast immer eine Reaktion, du denkst immer, jetzt reagiert und dann kommt so eine vollkommen ernste Antwort.
Du hast die 1000 Euro. Also weißt du, was ich mache? Würdest du ins Dschungelcamp gehen?
Nein.
Für eine Million?
Never.
Für zwei?
Nee, es geht nicht ums Geld, ich würde es nicht aushalten, ich bin Sozialphobiker.
Aber du kannst ja
auch nicht mit diesen Leuten zusammen in zwei Wochen.
Ja, aber dann fliegst du halt raus.
Ja, aber dafür muss ich nicht hinfahren, um das zu erfahren.
Aber du kannst es ja völlig aufmischen, du hast ja die größte Bühne, die es in Deutschland gibt.
Ja, aber das, also erstens, wie gesagt, bin ich Sozialphobiker und zweitens, ich mag auch nicht 18 Stunden, 20 Stunden fliegen.
Ich meine, ich finde, es muss eine Menge Geld dafür geben, dass sich so ein Typ wie Mickey Beisenherz Witze über dich schreiben darf und du dich nicht wehren kannst. Aber was du natürlich machen kannst, ist, du kannst den Leuten sagen, hey, ich gehe jetzt in die Dschungelprüfung, dann gehst du hin, dann erzählen die dir alles. Dann bewirfst du die Moderatoren, das macht ja auch nie einer, ne?
Geht das hinter den Kulissen eigentlich mit rechten Dingen zu?
Bewirfst die mit Gedärmen. Ja. Lass uns mal ganz kurz den Gedanken zu Ende bringen.
Ja, entschuldige.
Bewirfst die mit Gedärmen und Zeug und sagst, die Prüfung mache ich natürlich nicht, fickt euch, ja? Dann gehst du zurück zu den anderen und sagst, Leute, ich habe so gekämpft. Ich habe alles gegeben und dann habe ich aber am Schluss die 10 Sterne verloren. Und du ziehst also, machst den Zuschauer zu deinem Komplizen.
Du würdest das so aufmischen, das wäre so sensationell. Und du würdest gewinnen.
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, ich würde großen Hass auf mich ziehen mal wieder.
Meinst du wirklich?
Ein kleiner Teil wird es lustig finden, die Elite, die Premium-Deutschen, mein Publikum.
Ich glaube, Nils, die ersten Tage wärst du das Arschloch und du müsstest alle Prüfungen machen, weil alle würden dich hassen, aber im Laufe, so ist es ja immer dieser Staffel, würden die erkennen, dass du eigentlich der schmerzfreiste von allen bist.
Ja, aber dann musst du die Prüfungen wirklich machen.
Ja, die würdest du auch machen.
Die Scheiße fressen da?
Die essen doch keine Scheiße,
die
oder?
Die fressen wirklich komplette Skorpione und Schweinearsch.
Ich dachte, die essen wirklich Scheiße.
Du kannst keinen Schweineanus essen. Die trinken Kuhpisse. Entschuldigung, das ist ja
geöffnet. Sag mal, ging das hinter den Kulissen von Hell's Kitchen mit rechten Dingen zu?
Ja, alles gefaked.
Wart ihr da wirklich eingesperrt? Und du warst doch mal in so einem Ding, ne? In so einem Big Brother-ähnlichen Ding.
Das war eine Küche, in der Kameras waren, ne? Das ist ja noch mal ein bisschen was anderes.
Habt ihr da gewohnt?
Das war nicht im Schlafzimmer.
Ja. Und habt ihr da auch gewohnt?
Das war ein Hotel. Du hast in einem Hotel gewohnt, aber du hast nicht Kameras da gehabt und in deinem Schlafzimmer oder irgendwas. Sondern bist morgens da hingegangen und dann da waren
das
dann
heißt,
auch Kameras.
Das heißt, den gesamten Intercourse mit Lady Bitray hat man nicht mehr gesehen.
Da bist du neidisch, oder? Eigentlich ist doch das ganze Ding hier nur, du willst doch nur über mich Lady Bitray kennenlernen,
oder? Nee, ich habe noch ein Döschen Fotzensekret zu Hause im Regal stehen, deswegen, ich bin bedient.
Ah, ist das von mir?
Ja, ja, klar. Ich weiß es nicht, es riecht jedenfalls so.
Die hat sich aber wirklich in so eine ganz brave türkische Mamsell verwandelt, wenn die dann in der Küche war.
Ja.
Und da war gar nichts mehr von Fotze und Wild und Rappen, sondern dann war die eine ganz ordentliche Küchenhilfe.
Ja, das will ich ja gerade wissen. Wie sind die Leute dann? Wie ist Thorsten Legert?
Thorsten Legert?
So doof, wie man denkt?
Doch.
Doch.
Thorsten Legert ist der Wahnsinn.
Da gibt's keinen doppelten Boden, oder?
Nein. Thorsten Legert kann ja nicht kochen und denkt aber, er kann das durch Einsatzwett machen. Und dann musste der zum Beispiel immer so Wirsingblätter blanchieren und hat die einzeln mit seiner bloßen Hand in das kochende Wasser gedrückt. Und dann hat er mir seine völlig zerfetzte, verkochte Hand gezeigt. Und dann hat er seine Messer immer auch nach Größe sortiert und hat gesagt, Männer, reißen wir uns den Arsch auf! Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, hör zu, wenn ein Uhrmacher zu mir kommt und sagt, mach die Uhr hier heile. Und dann kommt er nach einer Stunde wieder und ich bin nochmal noch nicht weitergekommen, weil ich halt einfach keine Ahnung habe, wie man eine Uhr repariert. Dann nützt es ja nichts, wenn er sagt, reiß dich zusammen, Nils, häng dich rein, weil ich kann das halt einfach nicht. Und so ist das mit dem Kochen.
Weißt du, also ne? Er ist mit einem Schweißbrenner auf eine Uhr gegangen, sozusagen, in dem Bild.
Ja, lustig war, dass Mickey Krause da war,
ja.
Der wahnsinnig intelligent
der
ist.
Der hat einen doppelten Boden, ne?
Der hat einen doppelten Boden, cooler Typ. Und der hat dann irgendwann mal, ich habe ihn mal verarscht, und dann kam er zu mir und meinte, Nils, ich wäre vorsichtig, Thorsten Legert ist ein riesen Fan von mir. Wenn ich dem sage, mach den weg,
dann tötet der
dich nachts mit dem Kissen.
War das bei Let's Dance auch so?
Bei Let's Dance hatte ich das Problem, dass meine Freundin immer dabei war. Und
dass
so zwischen mir und Sylvie überhaupt nicht das hätte entstehen Ach, konnte, bitte. Was hätte entstehen können.
Hallo, aber deine Freundin ist doch tausendmal schöner als Sylvie.
Genau.
Und war das Sylvie van der Vaart?
Ja.
Sylvie Mais?
Sylvie Mais.
So, ist die attraktiv?
Die ist ehrlich gesagt wirklich nett.
Ja.
Ich habe ja diesen Spruch gemacht mit Sylvie, was hast du für eine Schuhgröße? Sie sagt 35, ich sag, wow, kriege ich ja beide Füße auf einmal in den Mund. Und alle waren, wow, die dumme Sylvie. Ich habe sie ehrlich gesagt vorher gefragt, ob das okay ist, wenn ich so einen kleinen Gag mache. Und habe ihn ihr erzählt. Mhm. Und sie meinte, ja, so super, super.
Ich hätte gesagt, kann ich ja meinen Schwanz reinlegen.
Welche Schuhgröße hast du? 35? Geil, dann kann ich ja meinen Schwanz in deinen Mund machen.
Nein, das in den Schuh legen.
Ach so, aber... Aber dann guckt dann, aber der ist doch viel zu eng dann.
Ich stelle mir das Bild nur schön vor.
Ja, dein Schwanz in Sylvie Meis Schuh. Das ist doch ein Bild, mit dem man
Ein Freund übrigens in unserer Clique früher, der hat wirklich original immer seinen Schwanz auf den Tisch gelegt. Immer wenn wir irgendwas gesagt haben, hat er den rausgeholt und sein Glied auf in der Kneipe. Und das fand ich total witzig, weil er das so hemmungslos gemacht hat.
Und war das auch was Vorzeigbares?
Ja, es war eklig, ein bisschen eklig. Aber bevor wir jetzt hier unsere Zuhörer verbrennen, es war ein sehr schönes Gespräch.
Die Zuhörer mit einem schönen Bild, mit schönen Bildern nochmal in den Abend entlassen,
überhaupt
oder?
Kein Problem. Also bei mir wäre es ein schönes Bild, bei dir müsste man erstmal nachprüfen. Nils, du bist ein cooler, echt ein cooler Typ. Ich mag dich.
Und, danke.
Das war geil, dass du hier warst. Und weil ich wir weiß. Beide gerade so diese Bromance haben.
Bronemies.
Und überhaupt nicht Bronemies sind.
Ja, stimmt, wir haben eine Bromance.
Hab ich an deiner Stelle den letzten Titel ausgesucht.
Oh.
Und er heißt Gay Bar und ist von Electric Six.
Geil. Gay Bar.
Danke, dass du da warst.
Da gehen wir jetzt hin, oder?
Da gehen wir jetzt beide zusammen.
Schön in eine Gay Bar.
Hand in Hand und mit dem Arsch ausgeschnitten und der Lederhose. Ciao, Buddy.
Tschüss, mein Lieber. Ciao. Danke.
Radio 1. Nur für Erwachsene.